Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogeta. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupoka Ogeta und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung. Über Empowerment und Kraft. Wir wollen mit Tupodcast informieren, empowern und inspirieren. Die Musik und Technik für Tupodcast wird von Steven Lawson gemacht. Tupodcast hat den Charme einer Home-Produktion mit allem, was da dazugehört und wird nicht im Studio, sondern ganz bei uns zu Hause produziert. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Tupodcast. Wir melden uns nach einer Sommerpause zurück mit einer neuen Folge. Und gleichzeitig ist diese Folge eine Art Season-Finale. Nicht, weil Tupodcast am Ende ist. Im Gegenteil. Tupodcast wird ein bisschen umstrukturiert und erneuert. Vor allem auf der technischen Ebene. Und derzeit arbeiten wir mit Hochdruck daran und freuen uns sehr, wenn es im September dann weitergeht mit der zweiten Season von Tupodcast. Aber hier erst einmal das heutige Gespräch mit den GründerInnen und UnternehmerInnen von Tebalu. Olaolu Fajembola und Deboho Niminde Dundadenga. Es ist ein Gespräch über damals und heute, über Repräsentation und Mola Adebisi, über eine lebensverändernde Begegnung und einer heilenden Gründeridee, über Elternsein und Strategien für das innere Kind. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Tupodcast an ein absolutes Power-Duo, zwei wunderbare Schwestern. Olaolu Fajembola und Deboho Niminde Dundadenga. Herzlich willkommen zu Tupodcast.
Wir freuen uns sehr, hier zu sein heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin immer so laut und die Gäste sind immer so ganz nett. So.
Noch.
Es kommt noch. Don't worry.
Don't worry. Ich freue mich total, dass ihr beide hier seid. Ich stelle euch kurz vor und ihr ergänzt. Olu, du bist Kulturwissenschaftlerin, du bist Autorin vor allem des Buches Afro Kids, über das wir auch nachher sprechen werden. Ganz wichtiges Buch. Und du bist Geschäftsführerin von Tebalu. Und Tebi, du bist Psychologin und auch Geschäftsführerin, auch von Tebalu.
Genau, Double Trouble.
Yes, Double Trouble. Möchtet ihr was ergänzen? Habe ich was Wichtiges vergessen?
Beide sind wir natürlich auch Mütter, Schwestern, Tanten und so viele andere Rollen, wie wir alle in so vielen unterschiedlichen Rollen durchs Leben gehen.
Und zugezogene BerlinerInnen.
Mhm. Aus dem Schwabenland.
Ja. Und ich aus dem schönen Norddeutschland.
Und ich aus dem Sachsen. Dem schönen Sachsen, wollte ich jetzt sagen. Das ist mir so. Doch Sachsen hat auch was Schönes.
Leipzig ist schön.
Leipzig ist mega schön und es gibt viele schöne Orte auf jeden Fall. Genau, ich glaube, es ist auch schwer, in Berlin tatsächlich BerlinerInnen zu treffen. Also welche, die hier geboren sind.
Total.
Ja. Wie schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch jetzt gerade?
Mir geht's gut, es ist Freitag, das Wochenende naht, kindfreie Wochenende.
Wow.
Und die Sonne scheint, es ist Sommer, endlich mal.
Genau, mir geht's auch sehr gut. Ich bin mit dem Fahrrad hergeradelt, ich hatte einen bürofreien, entspannten Vormittag und bereite gerade einen Kindergeburtstag für morgen vor. Also.
Oh, wie schön. Wie schön. Wir drei. Wie kennen wir uns? Woher kennen wir uns? Wo sind wir uns begegnet? Ich lasse euch am besten anfangen und dann ergänze ich.
Genau, also bei mir und dir, Tupoka, war das Hamburg 2016. Du hast einen Workshop gegeben für Eltern schwarzer Kinder.
Ja.
Und genau, über die IAF Hamburg bin ich an diesen Kurs gekommen. Ich bin reingestolpert. Du hast mich direkt zur Seite genommen, in eine Ecke und gesagt, komm mal mit, ich muss dir was sagen. Und dann hast du mir gesagt, also du bist die einzige schwarze Person, die heute mit dabei ist. Ich versuche auf dich zu achten, ich passe auf dich auf, aber you never know. Mhm. Und ich dachte, okay, ach, die ist ja total nett, dass sie sich hier so um mich kümmert und so besonders behandelt. Und ich war total unbedarft. Und zwar mein erster Workshop in der Art. Mhm. Und ja, jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, was deine Intention war und dass immer komische Sachen passieren können. Aber dieses Mal ist nichts passiert. Und es war ein guter Workshop und es waren gute Leute.
Ja.
Genau.
Das war ein richtig guter Workshop. Ja, ich erinnere mich auch an den und auch an einige der Teilnehmenden, nicht an alle, an dich natürlich, keine Frage, aber auch an dieses Gespräch, was wir hatten, weil ich das ja immer ganz bewusst mache, die schwarzen Teilnehmenden zu warnen, vorzuwarnen und beziehungsweise auch zu sagen, so I got you, wenn irgendwas ist.
Ja.
Und ja, ich erinnere mich. Und Olu?
Und ich erinnere mich, dass wir uns in Leipzig schon gesehen hatten.
Nicht dein Ernst.
Doch, es gibt ja in Leipzig jetzt, oder in dem Kontext, in dem ich war, in Afrikanistik-Studentin, im Nebenfach, auch eher interessensbedingt, da mit Sarah, die auch schon hier mit dir ein schönes Gespräch hatte. Und ja, und in dem Kontext sind wir uns dann auch irgendwie begegnet. Mhm. Es ist ja, man kann ja dann doch an der Hand abzählen, wie viele schwarze Menschen, an einer Hand wahrscheinlich, naja, zwei Händen, Afrikanistik tatsächlich damals studiert hatten oder sich interessiert haben. Und wie toll es ist, dann natürlich schwarze Menschen dann auch in Leipziger Kontexten zu sehen.
Ja, man sah sich schon von ganz, 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 ganz Weitem.
Absolut, absolut.
Das muss ja dann, das ist ja auch dann schon richtig lange her. Also ja, nein, also das nicht, dass es so lange her ist.
Also, komm raus. Wir werden älter, ne?
Ja, genau. Aber
so 2000,
weiß nicht.
2008 oder so?
Ja, also ich weiß, 2007 bin ich weggegangen aus Leipzig.
Ach so, okay,
das heißt, es muss irgendwie
so
in dem Zeitraum
gewesen sein.
Wahnsinn. Ja, und wir haben uns natürlich immer wieder hier in Berlin, begegnen wir uns, auch auf dem Bundestreffen, da, wo wir die letzten 3 Jahre, also dieses Jahr ist ja kein Bundestreffen, leider. Also es ist eins, aber es ist online, nicht vor Ort, dass wir den Kinderspace gemacht haben und dann da waren, Tabby,
genau.
Du und deine Familie.
Ein bisschen Unterhaltungsprogramm für die wunderschönen Kinder
ja.
Vor Ort.
Mein Lieblingsort beim Bundestreffen,
ja,
weil die Kinder alle so cool sind.
Der entspannteste und empowerndste Ort, würde ich persönlich sagen, des ganzen Bundestreffens.
Ja, ja, ich finde auch. Und auch ein sehr aktivistischer Space,
das
auch
stimmt.
Wenn man das nicht denken würde. Aber ist so. Die sind einfach krass cool, die Kids.
Next Generation.
Absolut,
ja.
Absolut. Ja, voll schön, dass es... Ich bin einfach total glücklich, dass es geklappt hat. Wir haben lange geplant und jetzt ist es real. Und ja, ihr kennt ja TuPodcast. Tabby, du warst ja auch schon mal bei der Steady-Folge dabei.
Genau.
Und ihr wisst, was jetzt kommt. Jetzt kommt der kurze Blick zurück in unsere Kindheit, wo wir gerade bei Kindern sind. Und ich würde einsteigen mit der Frage, welche Botschaften habt ihr als Kind zum Thema Rassismus mitbekommen? Sei es von eurem Elternhaus oder sei es vom Umfeld, ja, stärkende Botschaften oder auch schwierige Botschaften?
Also, wenn ich jetzt mal anfangen möchte, Tabby und ich sind ja auch Kinder der 80er Jahre, das heißt vor der digitalen Revolution.
Mhm.
Das heißt, erstmal in den also Medien oder so waren wir, also oder ich, unsichtbar. Ich bin aber in einem Haushalt aufgewachsen, in dem ich eben auch schwarze Geschwister hatte, was natürlich auch ein riesen Glücksfall ist. Und in der eben vor allem das schwarze amerikanische ja, Popkultur halt uns sehr stark geprägt hat. Ich habe nigerianischen Background, das ist meine Familie, also Teil meiner Familie lebt auch noch dort oder ist verteilt über die Welt. Diese Popkultur oder diese Repräsentation war natürlich nicht da. Oder wenn, war das dann über diese ja, Afrika-Porn, würde ich jetzt mal dazu sagen, also die üblichen Klischees über Afrika. Das heißt auch, hat relativ oder überhaupt keinen Repräsentations- oder Identifikationsmöglichkeiten geboten. Das heißt, was meine Erfahrungen waren zu Rassismus, ja, die brutalsten und krassesten Erfahrungen, die ich einerseits in der Schule gemacht hatte, wenn es dann darum ging, eben auch Afrika und afrikanische Menschen darzustellen oder die sogenannten entwickelten oder Entwicklungsländer und dann auch immer mit dem Blick des Lehrers dann auf mich oder ja, also die hochgradig rassistischen Beschreibungen eben von afrikanischen Menschen. Also das, bis auch einmal erinnere ich mich an eine Eskalation, dass dann natürlich Leute in dem Zusammenhang von Überbevölkerung und all diese Themen sprachen und dann natürlich im deutschen Kontext auch ein Wissen da ist und dann Gaskammern und solche Dinge eben fielen, um dieses vermeintliche Problem der Überbevölkerung zu thematisieren, und ich dann natürlich aufgesprungen bin, geschrien und gebrüllt und geheult, rausgegangen, und dann, wer ist dann die Störende? War natürlich ich, nicht, was in dem Klassenraum geschieht. Also das waren dann natürlich die krassesten Erfahrungen, sage ich mal.
Ja, I'm so sorry.
Ja, ist auf jeden Fall heftig, aber meine Familie hat es super gut auch aufgefangen, thematisiert, an die Schuldirektion gebracht und so dass ich eigentlich bis heute denke, das ist halt Realität, die wir so oder ähnlich vielfach erleben.
Voll.
Und aber natürlich auch Exotisierung, Haar anfassen. Also die klassischen Dinge, die habe ich natürlich auch erlebt. So. Aber ich würde trotzdem sagen, dass Resilienz sicherlich auch daraus gezogen werden konnte, dass ich eben in einem Umfeld aufgewachsen bin, in der ich nicht völlig alleine war.
Ja.
In der ich einfach Geschwister hatte, dadurch eben eine Sprache hatte, um über diese Dinge zu sprechen, und Menschen hatte, die es auch verstanden haben, entsprechend diesen rassistischen Strukturen. Es wurde natürlich nicht mal Rassismus verbalisiert, es wurde dann als Diskriminierung oder,
genau,
oder das schlechtes Verhalten von Menschen. Und ich würde das so thematisieren, also dieses klassische politische Bewusstsein, dass es Rassismus ist, was da passiert ist, das kam natürlich leider über meine Akademisierung.
Später dann.
Später.
Und, aber du hast auch angedeutet, dass ja deine Eltern auch da bei diesem schrecklichen Vorfall,
ja,
wo mein Herz echt stehen bleibt, ja, und Hölle, echt.
Total.
Puh, aber dass sie auch dann irgendwie,
ja, sofort eine Aktion eingegangen sind. Erfolgte.
Und dann gab es Gespräche auch mit dir wahrscheinlich und irgendwie.
Absolut. Also es gab Gespräche mit mir. Es war sofort klar, dass es ein Fehlverhalten war, dass es eine Konsequenz haben muss.
Mhm.
Dass mit den Kindern gesprochen werden muss. Aber am Ende, heute denke ich, vor allem mit dem Lehrer, der das zulässt. Also Nummer
ja,
eins,
das, ja,
das Wissen, was vermittelt wurde, noch rassistisches Wissen. Dann, ein Lehrer hat ja diesen Raum geschaffen, worauf natürlich eben die Kinder reagieren.
Mhm.
Und da gab es natürlich keine Konsequenz. Also soweit ich mich erinnere, gab es darauf keine Reaktion. Also weder eine in Verantwortungsnahme des Lehrers noch in irgendeiner Form eine anschließende Behandlung des Themas. Von daher waren das dann die Kinder, die sozusagen die Konsequenz ausgetragen haben. Aber ja, das war es dann auch schon wieder. Für mich war es dann einfach nur, that's it. Ne? Die Schule war dann irgendwann auch vorbei. Aber das werde ich natürlich auch nie vergessen. Mhm. Und wenn sowas passieren würde mit meinem Kind, ich glaube, I would burn that place down. For sure!
Ja, danke.
Das ist krass. Ich glaube, wir erleben ja immer wieder, dass in Schulen ja weiterhin die schlimmsten, also ja, dass viele Dinge sich halt leider zu wenig verändert haben in all diesen Zeiten und dass es immer noch viel zu sehr über die einzelne Aktion auch von Eltern dann auch irgendwie thematisiert oder einzelne Lehrer und Lehrerinnen, es gibt es ja schon auch sehr tolle, die das auf dem Schirm haben, aber wie wir sprechen ja später noch darüber, bei Tibalu sehen es immer noch, lastet es viel zu stark auf einzelne Schultern, diese Arbeit.
Ja, ja. Dankeschön. Wie war das bei dir, Tabby?
Genau, wie Olu ja eben nochmal betonen musste, sind wir in den 80ern aufgewachsen.
Ja, ich auch.
Wir alle.
Ich auch, wir alle drei.
genau, es gab keine Sprache für Rassismus in Deutschland in den 80er Jahren. Und darum haben wir auch im Haushalt nicht über Rassismus gesprochen. Ich bin auch mit drei Brüdern aufgewachsen. Das heißt, ich hatte auch schwarze Geschwister, mit denen ich ganz viel über Humor gearbeitet habe. Also wir haben ganz, was heißt gearbeitet? Blödsinn, waren ja Kinder. Also wir haben viel verhandelt und über Adi-Idioten und versucht, über Dinge zu lachen und uns gegenseitig zu stärken. Und ich habe Rassismus vor allem als Kind ganz stark dadurch bemerkt, ich habe einen weißen Vater und eine schwarze Mutter. Wenn ich einzeln mit meinen Eltern unterwegs war, wie waren die Reaktionen? Mhm. Also wenn ich mit meinem weißen Akademiker-Vater irgendwo rein, sei es der Schlachter oder keine Ahnung, dann wurden wir freundlich begrüßt und hallo. Und dann hat er noch dieses kleine Mädchen dabei und alles ganz toll. Und mit meiner Mutter war es nicht ungewöhnlich, dass wir bei C&A in den Hinterraum gezogen wurden und ihre Taschen gefilzt wurden, weil davon ausgegangen wurde, dass sie geklaut hat. Also das war, also es war so ein Kontrast, unterwegs zu sein, dass ich es gar nicht ausblenden konnte. Dass für mich ganz früh klar war, was passiert mit schwarzen Menschen, was passiert mit weißen Menschen in diesem Land. Und hatte aber natürlich genau die Sprache nicht dafür.
Ja.
Und das, also das ist halt krass, weil ja irgendwann an einem Punkt du anfängst auch aufzunehmen, okay, vielleicht stimmt mit meiner Mutter was nicht.
So, ja.
Ne? Und das dann wieder zu verlernen oder auch zu verhandeln. Nee, die Außenwelt ist halt super brutal und greift, Rassismus greift, also du kannst dich halt nicht dagegen wehren, das greift halt in die intimsten privaten Räume ein und insbesondere dann, wenn Menschen unterschiedlich positioniert sind.
Also, genau. Ja, ja. Ja, das, da kann ich auch andocken an diese Erfahrung natürlich. Und ich habe gerade, während ihr gesprochen habt, auch darüber nachgedacht, über zwei Sachen. Einmal genau diese Erfahrung mit, auch mit meiner weißen Mutter, dass dann quasi das schwarze Kind ist dann so eine Sichtbarmachung ihrer Schande. So. Und mit meinem Vater weiß ich nicht genau, weil ich war zu klein. Da weiß ich nicht, was für Botschaften gekommen sind. Aber das kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und dann habe ich über Repräsentation, Ole, du hast ja Repräsentation angesprochen. Und ich habe auch überlegt, inwiefern diese Repräsentation Light-Skin-Repräsentation ist und welches Dark-Skin-Repräsentation. Und mir sind eingefallen in den 80ern Arabella und Mola Adebisi. Ist mir gerade eingefallen. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Repräsentation ist, die man jetzt so... Ja. Aber die... Oder Repräsentation. Also das sind die Menschen, die so in den Medien, die mir jetzt eingefallen, es gab natürlich noch mehr, ja, wahrscheinlich.
Die wir wahrgenommen haben. Auch
aber
sofort.
Die ich so wahrgenommen habe, war so, Mola war so ganz präsent eine Zeit lang. Wo ich keine Ahnung habe, inwiefern, wie politisch der ist, wie sehr, I don't know. Ich habe so eine ganz witzige Erfahrung mit Mola. Ich war voll der Backstreet Boys Fan. Ganz schlimm. Also ganz, ganz stark Backstreet Boys. Und eine Zeit lang. Und dann waren die tatsächlich irgendwann mal in Berlin und haben im Estrel Hotel übernachtet. Hat sich so rumgesprochen unter den Mädels. Und dann waren wir irgendwie, dann sind wir durch den Hintereingang da rein in diese Halle. Und diese Halle war voll mit Teenies, die alle so irgendwann an irgendwelchen Tischen saßen und so getan haben, als sind sie Gäste. Dann auch. Und dann irgendwann kam so Mola vorbei. Und dann gab es so einen gellenden Schrei. Mola! Und dann sind wir irgendwie so alle hier so, hast du Nick gesehen?
Oh,
hast du Till gesehen? Und er war so, Mädels, bleib mal ganz ruhig. Ich weiß
nicht. Oh mein Gott. Wen mochtest du denn eigentlich für den Fünf?
Also es hat sich gewandelt. Ich fand Nick ganz süß, aber ich war definitiv immer Bad Boy. So ein bisschen AJ. Und das Witzige war, ich war voll AJ, weil ich dachte, der ist der Einzige, der schwarze Frauen cool finden würde, weil er so ein bisschen auf Urban gemacht hat.
Ja.
Muss zugeben, ich bin komplett raus. Ich weiß nicht, Backstreet Boys kenne ich, aber die einzelnen Personen.
Auch gut so.
Aber weißt du, warum? Ich glaube, ich trotzdem das auch weiß. Ich war nicht Fan davon, aber damals gab es eben Radiostationen. Wir haben alle mehr oder weniger dieselben Lieder gehört.
Ja. Ja.
Und vielleicht warst du in Saudi-Arabien zu dem Zeitpunkt. Aber hat das nicht
random.
Nein, aber ich kenne auch Kelly Family und ich, also ey, sorry, Kelly Family
kennen wir
ist
leider alle.
Nicht ich so,
ja, genau.
Aber das waren einfach Radiostationen hören. Stimmt. Und alles, was eben da lief,
ja,
kennen
es
wir
gab
aus der Zeit.
Sehr wenig
nicht so
Repräsentation.
Kenne ich fast nichts mehr.
Ja, ich sage, ich kenne Backstreet Boys, aber ich war nicht...
Das ist voll okay. Also es ist jetzt auch nicht so ein Kapitel, auf das ich besonders stolz bin. Ja, möchte ich mal hier gesagt haben. Aber ist nun mal Teil meiner Biografie. Ja, aber Repräsentation war wirklich sehr wenig und auch immer der Blick in die USA dann, ja, wenn, ne? Also ging mir jedenfalls so.
Und ich meine, ich halte Mola und Arabella Kiesbauer, glaube ich, ne? Ja. Super, super wichtig, ja. Weil tatsächlich, wenn du Leute aus der Zeit fragst, dann können sie die beiden Namen nennen.
Ja.
Und die haben ja, also Mola hat MTV oder Viva, glaube ich, gemacht, also Musik. Und sie hat also diese schrecklichen Talkshows moderiert. Und trotzdem sind sie aber auch, ob sie jetzt politisch waren oder nicht, einfach, dass sie da waren und sichtbar waren, ist halt super wichtig.
Tyron Ricketts gab es natürlich noch.
Ja, das stimmt.
Also gibt es natürlich immer noch, immer aber noch damals war es schon. Ja.
Und Patrice, gab es nicht später mal Patrice? Aber das waren schon
war
so
später.
90er.
Ja, aber also wir können sie an einer Hand abzählen.
Ja, genau.
Gar keine Frage. Ja, du hattest ja so ein bisschen, Olu, schon ein bisschen so angedeutet, wie dann, also dass dann so eine Politisierung oder Akademisierung, hast du es jetzt genannt, aber wann habt ihr angefangen, Rassismus in Worte zu, oder Worte für Rassismus zu finden?
Also ich bin ja Kulturwissenschaftlerin, also ich habe Kulturwissenschaften studiert, bin ja deswegen nach Leipzig gegangen, das war für mich absolut radikal zu dem Zeitpunkt, weil ich bin natürlich stark Westdeutsche gewesen, komme aus Stuttgart und wir wissen ja alle, was für Bilder gerade in den 90er Jahren auch über die ostdeutschen Bundesländer eben auch durch die Medien geisterten. Das kannte ich eben so in Deutschland auch nicht, also in Stuttgart, sorry, auch nicht.
Mhm.
Es gibt viele schwarze Menschen im Stuttgarter Raum, also auch weil dort die Barracks und so weiter von vielen von den Amerikanern eben noch da sind und auch aktiv und wohnt sind.
Mhm.
Aber es war, ich würde sagen, es waren auf jeden Fall schwarze Menschen, aber auch klar amerikanische Menschen, also was ich nicht bin.
Mhm.
Aber ich finde die Diskrepanz oder das Spannungsfeld von Identität auch in diesem Kontext war ja viel, sehr viele Männer, wenn sie eben, schwarze Männer, wenn sie eben auch daten wollten, und nicht amerikanisch waren, fing an, sich aber eine amerikanische Identität zuzulegen. Weil das war sozusagen die akzeptierte schwarze Identität, um Erfolg bei Frauen zu haben.
Stimmt.
You could not be an African, so.
Ja.
Das ging nicht, ne? Du musstest Steven aus DC sein. Das und dann diese gekünstelten Fake-Akzente und so weiter. Und das war eben, das ist schmerzhaft gewesen, ne? Wenn auch Leute also, oder Männer mich angesprochen haben, und ich wusste ganz genau, you're not. Und so.
Ja.
Ich bin aber auch eine, die einen afrikanischen oder nigerianischen Background hat. Es ist schmerzhaft zu sehen, dass du etwas anders sein musst, ein anderes Schwarzsein dir auswählen musst, um diesen ganzen schrecklichen, übergroßen Stereotypen, rassistischen Bilder von afrikanischen Menschen eben abzulehnen. Ne? Das fand ich schrecklich. Also dieses Bewusstsein war mir schon klar, aber trotzdem jetzt in dieses, ja, wie du schon gesagt, Politisierung, ein schwarzes Bewusstsein, würde ich sagen, fing langsam an mit Leipzig.
Mhm.
Nicht, dass das Studium Afrikanistik kritisch gewesen wäre, auf keinen Fall. Gar nicht.
At the least.
Die Afrikanistik in Leipzig bildete ja aus, auch um zur Weltbank oder in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen und nicht, und auch als weißer Mensch und nicht als schwarzer Mensch tätig zu sein. Deswegen, die meisten, die ich kenne, die schwarz waren, haben auch relativ schnell Politik und Wirtschaft aufgegeben und sind dann eher in die kulturelle Ebene, aber dann war es auch Frauen in Afrika. Also,
und die Dozentinnen
und die Dozentinnen waren alles alle weiße Menschen. Und die einzigen Bereiche, in denen schwarze Menschen waren, waren natürlich die Sprache.
Die Sprache, genau. Und auch die in der Sprache Unterricht haben, haben eigentlich, ich meine, etwas, eigentlich was ganz anderes
natürlich,
gemacht.
Natürlich, genau.
Also, die waren auch Dozent, hätten auch easy DozentInnen sein können, ProfessorInnen.
Ja.
Das waren Männer, wenn ich mich erinnere. Also ich erinnere mich jetzt an zwei.
Ja.
Für Hausa und für Kiswahili.
Ja, die einzigen zwei auch.
Ja, und auch richtig beeindruckende Persönlichkeiten.
Absolut.
Und
sie dürfen Sprache unterrichten, was sie gar nicht, also das ist keine Linguistikerinnen, waren, Sprachwissenschaftlerin.
Ja.
Genau das. Aber ich erinnere mich so klar daran, dass ich, das muss dann auch so 2008, 2009, 2010 gewesen sein. Ich Also ich war dann trotzdem viel in Berlin, weil ich da auch anfing, bei der Berlinale zu arbeiten. Also ich habe viel im Filmbereich dann auch gearbeitet. Und ich ging, damals gab es mal bei einer Berlinale Edition, sage ich mal, schwarze Filme aus Deutschland oder Filme schwarzer Filmmachschaffenden, SFD, schwarze Filmschaffenden in Deutschland, glaube ich, gab es beim Panorama ein Programm. Es wurden eben schwarze Filme aus Deutschland gezeigt und zu einem dieser Veranstaltungen hat Grada Quilomba eine, ja, ich weiß nicht mehr, ob das eine Lesung war oder eine Podiumsdiskussion war. Und wie so viele habe ich mich natürlich in Grada, in diese Stimme, in dieses Wissen verliebt.
Ja,
also das war für mich wirklich, das kann nur mit Liebe beschrieben werden, was da passiert ist.
Ja.
Also wer diese Frau noch nicht erlebt hat, das ist echt, also das war wirklich ein Awakening so. Hm. Und was sie beschrieben hat, das war wirklich heilsam. So, also ne, dieses Gefühl, wow, ich hatte keine Worte dafür. Und da beschreibt eine Frau etwas, was diese ganze Mindfuck sozusagen ist. Dieser Schmerz, den wir spüren, diese Sprachlosigkeit, diese Unsichtbarmachung unserer Perspektive und so weiter. Und das war auf jeden Fall für mich so ein Erweckungsmoment. Und ab dem Moment recherchiert und gesehen, wow, es gibt Seminare in Berlin und es war mir eh klar, dass ich nicht in Leipzig bleibe, sondern weitergehe, aber eben auch gezielte Seminare dann auch aufgesucht haben, in der ich dann auf Grada Quilomba gestoßen bin und viele, die heute eben auch tätig sind, aktiv sind und ja, die Debatten eben stark auch geprägt haben. Ne?
Wahrscheinlich auch viel von den ADEFRA-Frauen.
Ja, ADEFRA-Frauen haben wahnsinnig viel gemacht. Und auch einfach der gelebte Aktivismus in Berlin, das ist ja bis heute auch unglaublich. Und ja, aber ich würde sagen, in diesem Zeitraum 2008, 2009, so das ist wirklich so ein Erweckungsmoment, war auf jeden Fall der Start meiner Politisierung.
Wie schön, danke. Wie war das bei dir, Tabby?
Also für mich, ich habe das ja in der Steady-Folge schon mal gesagt, dass ich das so ein bisschen unterscheide zwischen Street Smart und Akademia, das so Aufwachsen mit schwarzen Brüdern und diese Erlebnisse mit meinen Eltern schon ein Wissen immer vorhanden gewesen ist. Und das aber, wie Ola Olu das gerade beschrieben hat, mit Grada Quilomba, ich habe auch in Hamburg, bei mir ging es nochmal so verstärkt los mit den Kindern, dass ich so gemerkt habe, so, ich muss jetzt mehr Wissen haben und mehr Wissen und habe auch ein Seminar von Grada Quilomba in Hamburg besucht und war, ja, auch diese Frau betritt den Raum und füllt den Raum.
Ja.
So. Und danach füllt sie dich und dann hat man das Gefühl, alles ist ein bisschen besser. Und habe dann im Psychologiestudium mich ganz bewusst, weil es ist ja auch deutsche Psychologie sehr stark geprägt von weißen Männern, das Wissen, also es ist alles weißes, männliches Wissen. Aber ich hatte Glück, dass ich oft Dozentinnen hatte, bei denen ich meine Themen mit einflechten konnte. Also wenn es zum Beispiel darum ging, um Coping-Strategien zu schreiben, dann habe ich mir Coping-Strategien von schwarzen Frauen als Thema rausgesucht. Mhm. Gibt es in Deutschland keinerlei Literatur, aber die USA ist da ein bisschen weiter, aber da einfach zu gucken, wie kann ich immer Rassismus oder eher Empowerment mit psychologischen Themen verknüpfen und gucken.
Voll gut, dass das ging.
Total wichtig.
Ja. Mhm. Spannend. Ja, ich habe natürlich auch die Grada-Story. Ne?
Ja, also ganz klar.
Dieser Moment, und es war, ich weiß nicht, an der FU oder so, oder auch so ein Seminar oder eine Vorlesung. Eine Freundin hat mich mitgenommen und ich saß da und ich glaube, es war das erste Mal überhaupt in einem Uni-Kontext eine schwarze Frau, die da vorne stand. Und dann auch noch, also mit Grada hat ja auch diese Grazie, diese große Aura, so, sie hat so eine Aura, she's glowing und dieses, so, und ich habe sie einfach gedacht, diese schöne Frau, oh mein Gott. Und dann sprach sie auch noch wie so von der Kanzel oder so direkt zu mir. Und ich war einfach fassungslos. Ich konnte ganz lange nicht beschreiben, was da passiert ist. Aber und dann hat sie auch zum Schluss dann so gesagt, sie möchte, dass die weißen Menschen jetzt den Raum verlassen. Und ich dachte so, oh mein Gott.
Darf die das überhaupt?
Ja, genau. Also, ja. Wie schön.
Das ist unglaublich. Ja.
Wie schön, dass ihr das auch habt.
Ja, wir sind blessed, dass wir das so erleben konnten. Mhm. So leicht auch damals noch. Ne?
Ich habe dann auch Peggy Piesche erlebt. Das weiß ich, das war auch sehr, sehr beeindruckend. Also ich schätze Peggy wirklich sehr. Und also toll, dass diese tolle Vorarbeit von diesen krassen Frauen geleistet wurde.
Absolut.
Und wir da so
davon anknüpfen.
Ja, absolut. Wahnsinn. Dein Buch, Olu, du hattest im Vorgespräch jetzt so ein bisschen angedeutet, vielleicht kannst du das ja auch noch mal genauer erzählen, ist ja auch, hat ja auch wahrscheinlich mit Politisierung zu tun und dann auch noch mal mit dem Kinder haben und Kinder, darüber sprechen wir jetzt auch gleich noch mal ganz viel und über Tabalu und so, aber erzähl von deinem Buch.
Ja.
Das ist, ja.
Ich würde sagen, also genau, ich habe Ende 2016 Afro-Kids rausgebracht, oder war das 2015?
Ich meine, im gleichen Jahr wie Exit Racism. Ich meine, also ich habe es 2016.
Okay, dann war es,
genau, nee, aber 2017. Was erzähle ich?
Okay, dann war es 2016.
Es war März 2017. Sorry, aber ich glaube, Afro Kids ist 2016 rausgekommen.
Genau, und zwar, glaube ich, Oktober, November sowas. Genau, und auch bevor das Buch erschien, muss ich sagen, das war auch so ein Prozessarbeit. Ich würde sagen, es war zuerst vor allem für mich. Ich bin, ich glaube, 14-fache Tante und wir haben eine große Familie und sehr viele Kinder und wie ich schon vorhin gesagt habe, also ich bin Tante eben von weißen Kindern und auch von schwarzen Kindern und zuerst genau bei den weißen Kindern so, was gibt es an Kosenamen, was fallen da, und dann kamen einem die ersten schwarzen Kids auf und dann ist mir eben da solche Dinge aufgefallen, es gibt andere Kosenamen, solche banalen Sachen, es gibt andere Kosenamen für schwarze Kinder, also ich komme aus dem Schwäbischen, das klingen vielleicht manche Ausdrücke brutal, oder sind sehr liebevoll gemacht, sowas wie Stinkerle. Das ist halt das kriegen Kinder halt, ne? Das ist halt das, was...
Ich sag sowas auch manchmal.
Ja, aber dann gab es eben auch, also meine Schwester hat ihren Sohn gehabt, ein toller siebenjähriger Junge, und aber als er klein war, ein Darkskin, schwarzer Junge, gab es dann eben auch Kosenamen, ne, so Teufelchen und Teufel, sowas, ne? Oder was für Kurse, also ne, dann natürlich diese unleidliche Assoziation mit Essen, Schokolade, whatever, also diese Dinge. Es fing sehr wenig sowas wie mein Engel oder solche Kurse, also solche Begriffe, ne? Da wurden andere Assoziationen mit schwarzen Kindern getroffen. Also solche Dinge fielen mir auf. Oder meine Schwester ist Ärztin, das heißt, sie als Medizinerin, schwarze Medizinerin, erzählt auch immer, wie hochgradig rassistisch eben auch medizinisches Wissen ist. Auch im Kontext zu die Hautfarbe eines schwarzen Kindes leben, wenn es geboren ist. Ah, vielleicht dann doch Gelbsucht, weil das, die Haut ist so ein bisschen hat einen Gelbton, und weil die Medizinerinnen und Ärztinnen eben kaum die schwarze Haut lesen können, ne? Und da auch nicht geschult werden darf. Und solche Ebenen, also da habe ich schon immer als Tante sozusagen diese Geschichten mitbekommen. Es war natürlich so zeitgleich auch mit Politisierung und diesem Wissen. Und da fing ich eben auf, so Essays für mich selbst irgendwie aufzuschreiben, ne? Weil ich dachte immer so, wie krass, ich muss das irgendwie verarbeiten, warum das so ist, woher das kommt. Und so fing das, glaube ich, eher an. Und hier der Vater meiner Tochter, der dann hat mich da auch sehr stark darin unterstützt, einfach diese Texte auch zu schreiben und auch letztendlich das zu veröffentlichen oder zumindest zu versuchen, das zu veröffentlichen. Und so fing es eben auch an mit Afro Kids, dass ich dann an Unrast Verlag herangetreten bin und das dann zum Buch wurde, was erstmal so, okay, aber es war nur für mich und jetzt ist es da rausgekommen. Aber ja, ich habe auch so viel Feedback bekommen, so, ah, okay, total wichtig. Und ich bei Recherchen damals hatte ich eben auch festgestellt, es gibt einfach so wenig, gerade für Eltern von schwarzen Kindern, was nicht in Form von englischsprachigen Texten, Facebook-Posts oder irgendwelchen Gruppenartikeln oder so weiter existiert. Einfach eine Publikation, um darauf zurückgreifen zu können, ne? Auf bestimmte ganz spezifische Fragen. Auch die sehr häufig dieses, ich möchte das meinen, ne? So simple Fragen, haben wir uns bestimmt alle überlegt, welche Namen wählen wir für unsere Kinder? Ja. Ich bin aufgewachsen mit Ola Olu Fatimbola. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie oft, dieser Name ist unaussprechbar, der ist einfach so kompliziert. Vielleicht überleg dir doch, ob du nicht einen deutsch-christlichen, whatever, yeah, deutschen Namen dazu nehmen möchtest. Und wenn, als wir uns überlegt haben, einen Namen zu hören, also auch zu wählen für das, für unser Kind, war es eben auch so, wollen wir jetzt es ihr leichter machen mit einem speziellen Namen oder wollen wir einfach auch andeuten, es ist ein schwarzes Kind und wir haben einen bestimmten Background und wir wollen, dass es sich in diesem Kind eben auch weiterlebt. Ne? Ja, und Namensgebung ist so eine große Rolle, was darin einfließt an Traditionen, an Wünschen der Eltern für das Kind, etwas, was sie dem Kind mitgeben möchten, stärken möchten oder auch Zugehörigkeiten damit ausdrücken möchten. Also all diese Themen sind ja auch Themen, die dann in Afro-Kids wichtig sind oder aufgegriffen werden. Aber auch letztendlich, was, sage ich mal, die geistige Geburt für mich war, ja, Spiele, Kinderzimmer, Identifikationsmöglichkeiten für Kinder in Spielsachen, in den Medien, die sie konsumieren. Ja. Und ihrem Umfeld, also das ist eben auch Teil davon. Und das ist wie gesagt, als so entstanden, das Buch. Aber jetzt, nach jetzt ein paar Jahren, denke ich immer noch, das ist, müsste noch viel größer gemacht werden, weil das sind so viele Themen, die da jetzt angedacht werden, die angegangen werden müssten und abgebildet werden müssen. Und ja, das.
Wer weiß, was noch
kommt. Wer weiß, was das Leben noch bringt.
Aber wo du das gerade mit den Namen gesagt hast, finde ich spannend, weil für mich war auch immer klar, ne, ich kann halt nicht mein schwarzes Kind Sonja nennen. So. Passt nicht. Aber trotzdem hatte ich auch diesen Gedanken von, das ist dem Kind leichter zu machen. Und dann hast du irgendwann mal gesagt, ja, aber das ist auch eine Scheinidee. Also du hast halt ein Kind, das heißt dann Sonja Müller und ruft an und kommt ins Vorstellungsgespräch rein, Wohnung, whatever. Und dann taucht das Kind auf und dann wird ihm die Tür vor die Nase zugeschlagen. Das ist ja eigentlich easy. Ich weiß, bei meinem Namen halt auch, wer mich mit diesem Namen akzeptiert, mal, wenn ich dann auftauche, da sind keine Überraschungen mehr da. Also die Personen, die meinen Namen lesen, gehen schon mal davon aus, dass ich jetzt nicht blond mit blauen Augen bin. Und das ist eigentlich eine viel größere Sicherheit als diesen Schreckmoment dann im Nachhinein.
Ja, auch so, wir leben ja nicht für andere, um es anderen Menschen leichter zu machen. Also deswegen, ne, ich hatte euch ja schon erzählt, ich heiße Ola Olu und sehr viele Menschen sind ja dann auch schon, oh, es ist ungewohnt, ich kann es, übersteigt schon, ne, die Blockaden gehen im Kopf zu und dann gibt es auch eine Alternative, dann weißt du, das ist dann leichter. Und ich bin dann auch immer, nee, wage es, geh rein. Es wird ausgeschrieben, also es wird ausgesprochen, wird es aufgeschrieben. Es
wir schaffen das.
Wir schaffen das, mach das, aber auch so, nee, es ist nicht an, it's not your place, von mir zu fragen, dass ich dir das Leben leicht mache, sondern wenn du mir wertvoll bist und ich denke, ja klar, dann nenn mich Olu, es ist okay, weil ich auch okay bin mit dem Namen, darum geht's nicht, aber ich möchte es nicht, es ist nicht meine Verantwortung, es Menschen leicht zu machen.
Und ehrlich, also ich finde jetzt Ola Olu wirklich auch nicht, es ist nicht... Ja. Rocket Science. Es ist wirklich, es gibt ganz andere deutsche und es ist wunderschön und es gibt ganz andere deutsche Worte, die sind so kompliziert und so. Ich glaube, das, was du sagst, es geht halt so ein Schalter runter, so exotisch, schwierig. Und ich erinnere mich da immer an so ein Interview, das ging eine Stunde und die Frau hatte meinen Namen vor sich geschrieben. Wir haben den dreimal geübt vorher oder viermal und dann hat sie es jedes Mal in dieser Stunde falsch gesprochen und immer an einer anderen Stelle. Bis dann irgendwann schon von draußen jemand reinkam und so, kann die den Namen mal richtig sprechen? Wir kriegen hier schon Hate-Mail. So.
Ja.
Aber weil die hatte diese Blockade, schwierig.
Ja, genau.
Ja, aber Tschaikowski geht halt auch, ne?
Ja, also es geht einiges.
Es geht einiges, wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen. Und das ist genau das, was ich denke, wagt es einfach. Also, und das muss jetzt nicht in der nächsten Generation, indem wir jetzt Namen wählen, die es Na, es ist völlig frei, Eltern sollten es tun, aber weil sie eigene Überlegungen und Motivation haben, Namen zu wählen. Es wäre schön, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen müssten, ich möchte es meinem Kind leichter machen, indem ich Namen wähle, die halt für diese Gesellschaft funktionieren. So.
Es ist politisch.
Es ist
also,
hochgradig politisch.
Es ist politisch, bevor die Kinder da sind.
Ja.
Und ihr habt Tebalu gegründet und ihr seid Geschäftsführerin von Tebalu.
Ja.
Und Tabaloo ist einfach, also die Adresse. Also erstens nochmal einen Schritt zurück. Bitte alle jetzt, wenn ihr es noch nicht habt, Afro-Kids bestellen. Klick. Ja, gibt es beim Unraus Verlag, gibt es auf allen Plattformen. Einfach bitte sofort bestellen. Werde ich auch in die Shownotes machen und lesen, natürlich, nicht nur bestellen. Und jetzt zu Tabaloo. Das Empire, das ihr da. Das Empire, das ihr da. Tabby, magst du erzählen, wie habt ihr euch da kennengelernt? Wie ist das geboren? Habt ihr wahrscheinlich schon ganz oft erzählt, aber erzählt.
Natürlich, aber wir erzählen, weil es ist eine Love-Story, darum erzählen wir die immer wieder gerne. Olu und ich haben gemeinsame Verwandte, Familie, Freunde. Darum wusste ich schon immer von ihr. Und ich weiß auch einmal, dass mein Mann nach Berlin gefahren und schickte mir dann ein WhatsApp-Bild von Olu und ihrem Kind und noch anderen Leuten, die waren zusammen essen.
In
Jeddah. Und ich war so, who are these people? Warum kenne ich die nicht? So, voll gemein. Und 2016 war es dann aber endlich soweit. Dann haben wir uns im privaten Rahmen kennengelernt.
In meinem Wohnzimmer. Genau. Und ich kam verschwitzt vom Sport und dann komme ich in mein Wohnzimmer und da sitzt eine schöne Frau in knallroten Pulli und ich. Ich dachte nur so, oh nee. Ja, ich und ich völlig verschwitzt, ich weiß nicht, wie ich aussah. Und
ja. Ich habe das natürlich ganz anders erlebt. Ich saß da und dann kam sie endlich rein und ja, ich habe mich sofort verliebt. Und wir haben, wie das ja oft bei Frauen so ist, wenn sie sich spontan verlieben,
schnatter. Kein Ende mehr gefunden.
Und die Männer waren raus und die haben uns auch nicht mehr interessiert und wir haben geschnattert. Und dann war es aber irgendwann Zeit zu gehen und während ich meine Schuhe anzog, habe ich gesagt, ich habe schon so lange gedacht, es müsste eigentlich einen Online-Shop geben mit vielfältigen Kinderbüchern und Spielzeug und ich suche immer und es ist so ein Struggle, tolle Sachen für die Kinder zu bekommen. Dann gibt es die Listen von der IAF zum Beispiel, die auch total super sind. Aber es ist mir auch schon ganz oft passiert, dass dann zum Beispiel der Hinweis war, im Antiquariat zu erhalten. Oder dann googelst du dieses Buch und dann wird es nicht mehr aufgelegt. Und es hat einfach genervt. Und während ich das sagte, rannte Ole schon in den Nebenraum und holte eine Puppe, weil sie gerade aus dem Nigeria-Urlaub zurückgekommen ist. Und guck mal, zum Beispiel so eine Puppe und es müsste es überall geben. Und dann haben wir per Handschlag beschlossen, wir machen das. In den Türrahmen.
Nein, wie krass. Beim allerersten Treffen. Hammer.
Ja. Genau. Und dann hat es ein bisschen, genau, ich steckte noch im Studium.
Und war nur nicht in Berlin.
Genau, wir waren noch so damit beschäftigt, nach Berlin zu ziehen. Und du warst, glaube ich, bei der Berlinale noch voll mit drin. Und dann haben wir uns aber zusammengerauft tatsächlich, haben ein Gründerinnen-Seminar gemacht, um nochmal so ein bisschen in Entrepreneurship tiefer einzusteigen. Und dann haben wir 2018 gegründet und im August 2018, also jetzt fast 2 Jahre.
Krass, ist das schon 2 Jahre? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
Genau, sind wir online gegangen. And the rest is history.
Wahnsinn. Ja.
Wahnsinn, immer noch. Wie ein Baby, wirklich.
Ja.
Arbeitsintensiv, viel schlaflose Nächte, Dramen, aber
an welchem so Punkt seid ihr da jetzt?
Also es waren sehr, sehr aufregende 2 Jahre. Wir sind von Anfang an gut angenommen worden und wir haben tatsächlich, ich glaube, es war so eine Mischung aus bisschen Angst, aber auch, dass wir gemerkt haben, wenn wir zu weißen Männern mittleren Alters in einer Bank gehen, die verstehen nicht so ganz, wie wichtig das Thema ist. Genau, wenn es um Finanzierung geht. Also haben wir Bootstrapping-mäßig alles an Geld, was wir kriegen konnten, zusammengekratzt und einfach angefangen. Und tatsächlich aus Ola Olus Wohnzimmer, wo wir uns kennengelernt haben.
Da natürlich, ist Tabaloo geboren.
Ausgeburt?
Ja, Hausgeburt, genau. Inzwischen haben wir ein Büro. Wir sind auch mit dem Büro schon weiter umgezogen und größere Räumlichkeiten. Wir haben die ersten 2 Angestellten.
Angestellte. Gut.
Ja.
Toll.
2 ganz, ganz tolle Frauen, über die wir uns sehr freuen. Wir haben einen Preis von der Bundesregierung letztes Jahr gewonnen.
Ja, ich erinnere mich an die Bilder auf Instagram. Ja.
Bundeskanzlerinnenamt.
Genau.
Und es läuft.
Es ist auch wirklich so eine tolle Plattform.
Ja.
Es ist so eine tolle Plattform. Ja. Und also es ist auch mein First to go, wenn immer ich Geschenke kaufen muss. Meine Kinder, also der Große ist ja leider nicht mehr klein, der ist ja sehr groß. Aber jetzt, also es ist ja auch gut so, meine ich, aber jetzt für zum Tibalu-Einkauf nicht mehr so ganz. Aber ja, ich freue mich immer, wenn ich für meinen Jüngsten was kaufen kann oder für Freunde und Freundinnen. Und auch eure Stände, also wir haben uns ja, ich erinnere mich an so einen krass emotionalen Moment. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber jedenfalls, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ihr hattet so einen Stand und habt verkauft. Und ich kam und ich habe diese Puppe gekauft.
Ich erinnere mich.
Und ich hatte wirklich, weil ich so dachte, wenn ich diese Puppe gehabt hätte, dann wäre vielleicht mein Leben anders gelaufen. Ja. Also es ist, und das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber es ist wirklich, es ist so toll.
Es ist so wichtig und ich meine, bis heute kommen Bücher rein oder Spielsachen und wir denken, wow, es ist unglaublich, was es auch heute gibt, was es einfach nie gab. Und so viele Leute kommen zu uns und kaufen es für ihr inneres Kind, weil sie, wie du eben auch, in diese Momente zurückdriften und dachten, es wird mir jetzt erst klar, was ich vermisst habe und dafür keine Worte, kein Gefühl, gar nichts hatte, weißt du?
Ja, total, total.
Und ich hatte immer gesagt, so auch so ne, mit der Politisierung und so weiter, ich wünsche mir, dass unsere Kinder, die nächste Generationen, nicht mit denselben Stories kommen, wie wir kommen.
Ja.
Oh, ich war so alleine, ich wusste gar nicht, ne? Ich hatte keine Worte dafür, ich hatte kein Werkzeug zu beschreiben, was mir widerfährt, wie Gewalt ich erlebe oder was ich benötige, um einfach diese Schmerzmomente, diese Momente der Ohnmacht und Sprachlosigkeit zu beschreiben.
Ja.
Ich möchte, dass sie das wissen, dass sie aufwachsen mit diesem Wissen und wenn etwas passiert, ihnen sofort klar ist, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist diese Struktur Lasten zu legen. Das ist diesen Menschen, das sind Rassisten, das kannst du so sagen. Die verhalten sich rassistisch und so weiter zurückgeben können. Es gar nicht, kein Makel an ihnen kleben bleibt, sondern sie wissen es, sie können es zurückweisen. Ich dachte nur, wenn meine Tochter in 20 Jahren zu mir kommt und sagt, oh Mami, weißt du, ich habe jetzt das und das gemacht und endlich weiß ich, was die ganze Zeit da passiert, dann wäre ich so, wirklich? Erst jetzt weißt du das? Boring. Also dann haben wir unsere Arbeit nicht richtig gemacht.
Ja.
So, aber wir haben jetzt andere Möglichkeiten. Von klein auf möchten wir unsere Kinder empowern, ihnen das Wissen mitgeben. Wir sprechen ja jetzt auch nochmal gleich darüber. Das ist Rassismus, ganz, ganz vielen Dinge, die passieren. Das ist Sexismus, was passiert. Das ist verwoben miteinander, mit ganz vielen anderen Strukturen. Versteh es, Kind, und wisse, das hat nichts mit dir zu tun. Oder du musst daran arbeiten, selbst weil du in diesem Geflecht verfangen bist. Das einfach, ne?
Also das Schönste, was ich immer, oder die schönsten Momente habe ich, wenn ich merke, für meine Kinder gibt es eine andere Selbstverständlichkeit.
Ja.
Und ich so stehe da so voll berührt und so, oh, nur schwarze Kinder in dieser einen Gruppe. Und mein Sohn so, hä, was ist denn mit der so?
Total.
Und ich so, heul.
Ja.
Und umgekehrt aber auch das, was ihr gerade gesagt habt, dieses, wenn mir jetzt als erwachsene Frau mit 40 bestimmte Sachen auffallen, von denen ich gar nicht wusste, dass die gefehlt haben.
Ja.
Das sind, finde ich, also so krass schmerzhafte Momente. Ja. Oder das ist, weiß ich nicht, das sind so absurde Momente, dass ich irgendwann in Hamburg, das habe ich schon tausendmal erzählt, aber dass ich in Hamburg vor 3 Jahren oder so in eine Apotheke gegangen bin und da war eine schwarze Apothekerin.
Ja.
Und ich sehe die und heule los.
Ja.
Und ich heule nicht, weil ich dachte, so endlich, da ist sie, sondern weil ich nie drüber nachgedacht habe, dass in der Apotheke in Deutschland eine schwarze Frau stehen könnte. Und das so.
Genau, das ist, also Empowerment ist, würde ich auch sagen, unsere erste Motivation für unsere Kinder, für alle anderen Kinder da draußen, für schwarze Kinder genauso, aber auch für Kinder mit Behinderung, Kinder, denen das Gefühl gegeben wird, dass ihre Familien nicht so normal sind, wie sie sind. Alle die wollen wir empowern und gleichzeitig ist es für uns aber auch krass, wenn wir von Erzieherinnen hören, ach, ist ja ganz toll, was ihr macht, aber wir haben nur 5% Kinder mit Migrationshintergrund in der Kita, wir brauchen das nicht.
Mhm.
Wir sagen dann, gerade ihr braucht das. Einmal diese armen 5% Kinder müssen empowered werden, die sind ja völlig überwältigt von der Übermacht Und zum anderen ist es so eine Illusion, dass in Weisheit Homogenität steckt. Ja. Also genau. Das stimmt halt genau. Nicht. Es gibt genau. Auch Vielfalt in Weisheit auf verschiedensten Ebenen. Ja. Und da werden immer Menschen in jedem kleinsten Dorf sein, die sich ausgeschlossen fühlen, die sich nicht verstanden fühlen. Und das ist ja, daran können wir uns als Gesellschaft messen. Gucken wir auf diese Leute, achten wir darauf, dass alle sich wohlfühlen, dass alle Zugänge haben. Und gerade weiße Kinder oder Kinder, die in irgendeiner Position privilegiert sind gegenüber anderen, müssen diese Bücher und Spielzeuge haben, um zu lernen. Also ja. Die müssen ja viel mehr lernen. Unsere Kinder haben schon ein bestimmtes, ob wir jetzt mit ihnen über Rassismus sprechen oder nicht, die haben ein inhärentes Wissen. Mhm. Die wissen bestimmte Dinge einfach, weil sie so viel Erfahrungswissen haben. Und ganz viele Kinder, die das halt nicht haben, denen musst du es halt extra beibringen, um zu gucken. So, guck mal, andere Menschen haben ganz andere Lebensqualitäten. Ja.
Und ich würde noch hinzufügen, dass weiße Kinder mit diesem Verständnis weiße Kinder auch narzisstisch erzogen werden. Die ganze Zeit wird ihnen ein Weltbild suggeriert, in der sie immer im Zentrum stehen, in der immer sich, wohin sie auch schauen, immer nur sich selbst sehen. Und dann wundern wir uns, dass da Empathie fehlt, dass sie erwachsen werden und denken, ach krass, das habe ich noch nie gedacht, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie, wie auch immer, gefühlt. Naja, wenn die ganze Zeit immer nur dieselben Storys auf dich eintrichtern, dann erziehen wir sie narzisstisch, weil wir die ganze Zeit nur weil sie sich die ganze Zeit nur um ihre Nabelschau drehen. Und auch da, ihnen wird auch verwehrt ganz, ganz viele Perspektiven, Erfahrungsdimensionen, andere Geschichten, einfach die Komplexität, in der wir alle leben, die ja einfach bereichernd ist, herausfordernd ist, Schönheit birgt. Wissen, was auch wir, ne? Wir alle wissen ja nicht alle gefeit davon, dass wir in bestimmten Kontexten natürlich uns immer bewegen und bestimmte Perspektiven nicht mitdenken, wissen. Aber auch das, lass uns nicht in Gemütlichkeit versinken, indem wir uns immer nur um uns selbst drehen, sondern auch dem begegnen, was wir nicht wissen, die Perspektiven mitdenken,
absolut.
Hören, sehen absolut. Und so weiter.
Und immer wieder, also Tebalu ist nicht nur eine Firma für Eltern von schwarzen Kindern, sondern für alle. Ja. Für alle. Und genauso wie Rassismus nicht ein Thema ist nur für schwarze Menschen, sondern vor allen Dingen eigentlich, dass weiße Menschen irgendwie sich mit Rassismus auseinandersetzen, damit sie die Räume für schwarze Menschen, die dann eintreten, nicht so toxisch machen. Und so, wie es dann wiederum in meiner Verantwortung liegt, sich mit Heteronormatismus zum Beispiel auseinanderzusetzen.
Absolut.
Weil ich eben, mir da Perspektiven fehlen und ich vor allen Dingen Privilegien habe und dann wiederum...
Absolut. Ja. Also wir alle haben eben auch unsere Themen und Herausforderungen, zu denen wir manchmal geschubst werden müssen, damit wir uns damit beschäftigen. Entschuldigung auch an alle, die diese Arbeit übernehmen. Aber letztendlich auch nicht einen Weg zu wählen, in der wir denken, alles ist okay. Und ich mache diese Dinge nur, wenn diese Person, die sozusagen das thematisiert, im Raum ist. Ansonsten muss ich mich nicht mit Behinderung und den S- und U-Bahn-Netzen in Berlin auseinanderzusetzen und die Möglichkeit, die sehr wenig inklusiv sind und Menschen in Rollstühlen, Mütter mit Kinderwägen, also ich meine spätestens dann, sind eben auch viele, viele Menschen in dieser Situation zu erkennen, wow, mir war nicht bewusst, dass wie wenig barrierefrei die Zugänge zum öffentlichen Räumen sind.
Genau.
Ja. Das ist zu spät,
natürlich.
Dann plötzlich zu sagen, ich kämpfe mit. Ja. Nein, lass uns das mal mitdenken. So.
In eurer Arbeit, also da passiert bestimmt auch ganz viel Schönes und ganz viel Tolles, aber bestimmt auch Schwieriges. Wie ist das Thema Colorism? Was passiert? Was erlebt ihr? Wie geht ihr damit um auch?
Also ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich so merke, Colorism in unserer nach außen hin spielt eine Rolle. Also für uns ist Colorism schon immer ein Thema gewesen, über das wir sprechen, würde ich sagen.
Absolut.
Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass wir haben mal ein Interview gemacht oder so und dann habe ich mir es angeguckt und dachte schon, oh wow. Und dann hat mein Mann es sich angeguckt und dachte so, ey, talk to your girl, ne? Weil dass ihr müsst das untereinander klären. Du hast voll viel Redeanteil bekommen. Ja, so, hä, hat Odin gar nichts gesagt? Oder war sie stumm an dem Tag? Oder was war los? Und genau, dann haben wir halt darüber geredet, wie quasi, wer wird von uns angefragt? Mhm. Wer bekommt mehr Zitate? Ja. Und für uns geguckt, okay, wir müssen halt intern gucken, dass wir das ausgleichen. Mhm. So, das auf jeden Fall richtig krass.
Genau, also das ist, zum Teil bekomme ich das weniger mit, weil Tabby mehr diejenige, also die Verantwortliche für Social Media. Und sehr häufig, ne, obwohl es ja ein Zwei-Frauen-Gründerinnen-Team ist, ja jetzt nicht so komplex, ganz gezielt immer sie angesprochen würde und wir und sie das auch tatsächlich aufgebracht haben. Ich kriege das ja nicht mit, ne? Sondern auch wenn eine Anfrage kommt, dann auch gleich, wir schauen immer, dass wir 50-50%, ne, Anfragen, Interviews machen oder zu Podcasts eingeladen werden, so dass wir das intern aufteilen, auch weil es, genau, auch um diese Balance aufrechtzuerhalten, dass es ja trotzdem unser Baby ist, unser gemeinsamer. Und wir nicht, eben nicht möchten, dass es, also, oder sie das eben auch nicht besetzen möchte als diejenige, die dann letztendlich, Tibalu wird irgendwann nur noch zu Tabby. Und ich bin diejenige, die im Hintergrund irgendwie agiert. Und das war mir am Anfang, glaube ich, weniger bewusst, weil ich aber auch die Anfragen weniger bekommen hatte, weil Tabby das gemanagt hat. Aber sie dann auch das explizit angesprochen hat, gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich stärker in den Fokus gerückt werde. Und ich möchte das auf keinen Fall. Und wir müssen das thematisieren und Wege finden, um das zu vermeiden. Und ein Grund, also wir haben natürlich auch überlegt, woran das liegt, und wahrscheinlich ist es so, dass sich Journalistinnen und Menschen vielleicht auch eher das Gefühl haben, okay, vielleicht spreche ich kein Deutsch oder ist es schwierig mit mir ein Interview zu führen, während sie diejenige ist, mit der sie halt eher dann dieses Deutschsein oder sprachkompetent zu sein, wortgewandt zu sein, assoziieren. Und auch einfach ganz klar, und Tabby dann auch immer hinweist, sie hat ein Buch geschrieben, ne? Die hat das und das gemacht, also Leute. Ja,
hallo.
Aber es ist tatsächlich etwas, was wir aktiv gegensteuern müssen, damit das eben nicht passiert. Also es wird von außen, das versucht zu machen, also, ne, wird einfach eine Tendenz erkennbar. Aber wir steuern das aktiv an. Und dadurch, dass es ein Thema ist bei uns, aber nicht nur jetzt auch beruflich, sondern auch als Thema, und als Mütter, die wir dann darüber thematisieren, wie wir das mit unseren Kindern machen und so, ist es sowieso etwas, womit wir uns beschäftigen. Aber tatsächlich, wir sehen das als ein wunderschöner Moment, dass wir diese schmerzhafte und wichtige auch Lernmoment eben in unserem Team haben. Wir sind auch immer unsere Therapeutinnen im Arbeitsprozess. It's a blessing. Um halt diese Erlebnisse eben auch immer wieder aufzugreifen und zu versuchen zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter. Es ist ja manchmal auch sehr diffus. Und es benötigt halt eben auch die Perspektiven und unsere unterschiedlichen, um das oft zu erkennen.
Ja, weil so viele Ebenen oft eine Rolle spielen. Ja. Es ist schwer, das zu entwirren. Ich kenne das, also ich arbeite ja jetzt konsequent immer mit Steven, der als Cis-Mann eben auch nochmal, als Light-Skin-Cis-Mann würde ich sagen, auch nochmal ganz andere Erfahrungen mache als ich. Und auch in der Kombination, dass Menschen dann irritiert sind, wenn ich mehr rede als er, dass dann irgendwie so, aber früher habe ich, oder machen wir jetzt auch manchmal noch, aber auch mit KollegInnen geteamt, vor allen Dingen im Kontext, wenn es um Adoption geht oder mit Eltern, wo es oft Dark-Skin-Kinder sind, die adoptiert werden aus anderen Ländern, also nicht aus Deutschland, und quasi mit zwei weißen Eltern teilen, und wo dann der Empowerment-Workshop auch von Dark-Skin-KollegInnen geleitet wird, weil natürlich da ein ganz anderes Verständnis ist, eine ganz, ganz andere Ebene und da ganz, wo ich gar nicht mitsprechen kann, weil ich als Light-Skin-Person und mit eben auch den dahin eingehenden Privilegien und Erfahrungen, die ich eben nicht gemacht habe, gar nicht sprechen kann. Aber dass wir dann auch mit den Zusammenarbeitungen, mit der Zusammenarbeit mit den VeranstalterInnen auch ähnliche Dinge erlebt haben, wie ihr jetzt gerade beschreibt. Und das Wichtigste ist, glaube ich, da in der Kommunikation zu sein und darüber zu sprechen. Aber es ist ein Lernprozess.
Ja.
Das wahrzunehmen, und ich merke auch, dass es für mich auch ein Lernprozess war, das überhaupt zu verstehen, weil ich eben diese Erfahrung, auch bestimmte Erfahrungen nicht kenne. Ich kenne meine Erfahrung, die ich mache als mehrgewichtige Light-Skin-Person. Ja. So. Ja.
Und ich glaube, Tabby, was du ja auch oft gesagt hast, dass das Wissen ist ja auch bei dir aus der Familie heraus, aus dem Heranwachsen mit deinen Brüdern und zu erleben, ganz klar, also sozusagen in your face, was für unterschiedliche Erfahrungen ihr gemacht habt.
Ich habe zwei Dark-Skin-Brüder und einen Light-Skin-Brüder. Und für mich, also es war schon immer, die Erfahrungen, die wir machen, waren so grundsätzlich unterschiedlich. Mhm. Also ich habe das von Anfang an mitbekommen. Im Vergleich mit meiner Mutter kann ich es gar nicht so sagen, weil wir auf noch mal mehr Ebenen unterschiedlich sind. Also sie ist halt sie ist nicht Deutsche, sie spricht nicht akzentfrei Deutsch, darum spielen da natürlich noch 5000 andere Sachen mit rein. Aber genau, ich glaube, dieses parallele Aufwachsen und von Anfang an die Unterschiede zu sehen, war für mich schon immer klar, dass Colorism ein Thema ist. So.
Ja, wir haben ja also auch bei Two Podcasts schon oft über Colorism gesprochen und ich habe auch erzählt, weil du jetzt gerade auch nochmal Kinder oder wie auch immer aufwachsen erwähnt, meine Söhne haben unterschiedliche Shades. Ich habe einen Dark-Skin-Sohn, würde ich jetzt mal umschreiben, einen eher Light-Skin-Sohn. Ja. Und es ist unfassbar, und das habe ich ja auch schon mehrfach hier geteilt, unfassbar, wie sich die vor allen Dingen in Institutionen wie Schule und so weiter die Erfahrungen unterscheiden. Die sind natürlich auch, haben unterschiedliche Persönlichkeiten und so weiter, unterschiedliche Strategien, alles klar, natürlich. Aber dennoch merke ich, wie viel früher zum Beispiel mein jüngerer Sohn, der halt Dark Skin ist, bestimmte Worte fallen, also gewaltvoll oder aggressiv oder also wo sich das Wording. Ja, das ist das ist so schmerzhaft zu beobachten und da fällt es mir wahnsinnig krass auf.
Was bei mir auch so eins dieser Beispiele, aber das ist ja im Rassismus-Kontext, in dem Moment war es eben auch eine Freundin von mir, Lightskin, die auch ganz entsetzt darüber war. Ich habe meine Magisterarbeit geschrieben und hatte eben bei einer Professorin, bei der ich immer Einsen hatte, so. Und dann bei eins der letzten, oder Exposé, glaube ich, als es darum ging, dass ich mein Thema und so weiter, dann sah sie mich, wie es halt im Magisterstudium auch ist, dass sie jetzt nicht explizit weiß, diese Person hat diese Arbeiten geschrieben. Ja, wenn sie dann schreiben, aber ich sprach mit ihr, wie ich jetzt mit euch spreche, wenn sie diese Arbeit schreiben, dann müssen sie eben auch darauf, dann haben sie schon einen eine Person, die halt drüber liest nochmal. Mhm. Und eine muttersprachlich deutsch sprechende Person und ich arbeiten sie mit einer zusammen. Ich so, also meine Arbeiten werden meistens von anderen Menschen nochmal drüber gelesen, aber einfach auch normal, in diesem Boost, und weiß auch nicht. Und ich liebe Schachtelsätze, die dann über eine Seite gehen und da müssen auch manche Menschen auch sagen, du, da kannst du ab und zu auch mal einen Punkt setzen. Ja, so und so normal, wie wir alle das tun, ne? Und ich so, damit eben auch ihre Sprache eben korrekt und richtig ist. Und das war für mich so ein richtiger Moment, und so in dem ich dachte so, aber ich spreche doch mit dir. Also, wozu brauche ich denn ich spreche Deutsch muttersprachlichem Niveau. Das ist meine erste Sprache. Und das sind so diese Momente. Und dann mit meiner Freundin, die so, nee, sowas würde sie nie erleben. Dieses Aberkennen der deutschen Sprache für dich. Das ist halt so, ich werde natürlich auch geothert und kriege die Fragen, woher kommst du und so weiter. Aber in meiner Haut wird immer noch irgendwo das Deutsche erkannt. So. Vielleicht nicht ganz so wie bei den anderen, wie sein soll. Aber zumindest habe ich noch in dieser Hierarchie, bin ich irgendwo noch drin. Mhm. Aber dass mir die Dinge, obwohl auch so, die Sprache, ne, du das hörst
so
es,
absurd.
Alles widerspricht doch dem, was du gerade sagst, und es passiert trotzdem. Und das war echt so, ich weiß, dass ich, Deutsch war ganz lange meine Lieblingssprache als Kind und hatte auch einen Preis und alles gewonnen, aber irgendwann wurde mir auch gesagt, ja, es ist erstaunlich, dass du so gut Deutsch kannst. Und danach war ich blockiert, ich konnte das nicht mehr. Weil du irgendwie keine Chance hast, bei diesem Spiel hast du keine Chance als Kind. Ja. Deswegen, Darkskin, Kinder, uff.
Aber für mich ist auch bei deinem Deutsch halt immer so witzig, weil ich ja so, ne, feinstes Hochdeutsch, wenn ich dich höre, wie kann man halt deutscher sprechen als noch mit
Schwäbisch?
Einschlag, also
total. Es geht total. Doch gar nicht mehr.
Aber das sind so,
Nee, aber bei mir ist es auch so, also ich habe ja Zwillinge, die sich ganz, ganz leicht in ihrem Shade unterscheiden, ein bisschen dunklere Haare, ein ganz bisschen dunklere Augen und es ist der Hammer. Also wie dann das eine Kind auf einmal, also andauernd gefragt, ob es auf Afrika kommt, afrikanisch ist und wo es herkommt und dies und das. Und das andere überhaupt nicht. Mhm. Also so, ja, ist halt krass. Ist noch nicht mal so zwischen Light Skin und Dark Skin. Dann ist, braucht nur ganz, ganz wenig, um da schon eine Unterscheidung zu fällen.
Da sind wir auch beim Thema Kinder. Und hatte ich ja im Vorgespräch auch schon mal angesprochen, dass, also ich glaube, wir alle drei, die Arbeit, die wir machen, das Buch, das du geschrieben hast, meine Arbeit, Tabaloo, ist natürlich toll, also für eine Mehrheitsgesellschaft und für auch für viele marginalisierte Familien und so weiter. Aber irgendwie ist es ja auch für uns und für unser inneres Kind. Und es ist auch für unsere tatsächlichen Kinder. Ja. Ne? Also dieses, also es ist schon eine Kraft, die mich treibt, auch wenn ich weiß, das lässt sich nicht eins zu eins übersetzen. Also ich denke, wenn ich viel arbeite, wenn ich viel mit weißen Menschen diese Gespräche führe, dann wird es irgendwie besser, auch für meine Kinder. Und ich weiß, das ist utopisch auf eine Art, aber trotzdem ist das ein Motor, der in mir ist. So. Und ja, deswegen das letzte Thema, aufgrund der Zeit, aber das letzte Thema, das ich noch ein, das wir unbedingt noch besprechen wollen oder worüber wir sprechen wollen. Wie ist es? Welche Botschaften gebt ihr euren Kindern mit? Was macht ihr? I don't know. Also, macht ihr im Alltag mit euren Kindern? Ja. Was, wie schützt ihr sie? Wie bereitet ihr sie vor? Welche Botschaften gebt ihr ihnen mit? Ja.
Also, wie du schon gesagt hast, das ist auf jeden Fall der Motor. Auch diese, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich möchte einfach, dass sie an einem anderen Punkt in diesem Wissens Komplex, Rassismus, Diskriminierung, ne, all diesen Themen, großen gesellschaftlichen Themen aufwachsen. Und deswegen war ich auch Teil eines Gründerteams. Wir haben dann eine Kita gegründet zum Beispiel, 2015 mit Miriam Nöning damals, die Sankofa-Kita, einfach einen Ort zu schaffen, in dem schwarze Kinder, also mehrheitlich schwarze Kinder, erstmal ich sage jetzt gar keinen Rassismus, wird es natürlich nicht geben, wir tragen das natürlich aus der Gesellschaft immer auch ein bisschen mit rein, aber zumindest nicht geothert werden, ne? Nicht, du bist schwarz, du bist das und jenes, keine Projektion, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu spiegeln in anderen Kindern und erstmal nicht in diesem Wunsch, ich muss etwas anderes sein, um überhaupt als vollwertiges Mitglied in dieser Gesellschaft mit all den Talenten, Begabungen, Schwächen, Stärken als Individuum einfach auftreten zu können. Deswegen haben wir diese Kita gegründet, was für mich ein wichtiger Ort ist, um zu sagen, zumindest die ersten wirklich prägenden Jahre jenseits der Eltern und unseres Freundes- und Freundinnenkreises. Es gibt auch andere Menschen, das als ein Stück weit eine kleine Minigesellschaft, in der sie einfach eine Normalität erleben erstmal. Und dann kommt Schule, da habe ich jetzt schon Angst vor nächstes Jahr, wie du schon gesagt hast. Aber wie wir jetzt mit unserem Kind über Rassismus reden, also meine Tochter ist eben einfach auch noch eher dem kleinen Kind, also ist noch nicht in der Schule, zuzuordnen. Das heißt, da rede ich jetzt noch nicht so explizit über George Floyd und was da alles passiert ist. Aber bin dann natürlich schon auf Demonstrationen und nehme sie dann auch mit. Und da erlebt sie eben auch andere Kinder und erlebt einfach Demonstrationen als Mittel, um eben auch Protest für deine eigenen Interessen oder für, das sind ja nicht unsere Interessen, wir kämpfen ja für die ganze Gesellschaft mit, wenn wir diese Menschenrechte verfechten, ne? So. Und das sind ja Menschenrechte, die wir einfordern, wenn wir eben auf der Black Lives Matter sind. Yeah. Und dass sie einfach schon mal Teil einer Gruppe oder einer Gesellschaft, einer Community ist, in der sie weiß, nicht nur die Mama und der Papa und der Onkel und die Tante, wenn sie Glück haben, schwarze Familie zu haben, sondern es gibt eine Gesellschaft, bestehend aus schwarzen Menschen, die auf der Straße sind und kämpfen und die lachen und weinen und tanzen und singen und cool sind und weird sind und schön sind und weißt du, die Komplexität, das erleben sie, wenn sie dort auf diesen Demos sind und es erleben und sehen und das sind so diese ganzen mikro-kleinen Einflüsse, die sie erlebt in diesen Momenten, die mir total wichtig sind. Ja. Kleine Community-Picknicks, nehme ich sie mit, solche Momente, weißt du, das sind auch empowernde Strukturen, in der es nicht explizit darum geht, ich muss jetzt mit ihr über Rassismus reden, aber ich spreche mit ihr und sage, guck mal, unsere Haut mal an und gebe ihr Worte mit, um zu beschreiben, was sie denn da sieht. Was sind das für Unterschiede? Was bedeutet das? Mhm. Und so weiter. Ne? Brown Skin Girls. Mhm. Das ist natürlich eine Hymne, die sie einfach erlernt. Also diese Dinge, weißt du, das sind so die Tools, die sie mitbekommt und die sie empowern und hoffentlich einfach an diesen anderen Punkt ansetzen, in dem sie ihr Leben beginnt irgendwann und viel mitbekommen hat. So, das sind so meine Tools, wie ich mit ihr zu diesem Thema umgehe.
Genau, meine Kids sind ja schon ein bisschen älter. Die Großen kommen jetzt in die 5. Klasse, der Kleine in die 3. Und ja, einmal profitieren, glaube ich, alle unsere Kinder sehr stark von Tebalu.
Ja,
so, das ist echt das cool. Sie lesen eigentlich fast nur Bücher, die wir im Sortiment haben. Also manchmal leihen sie sich noch was aus der Bücherei aus, aber das größtenteils. Und ich merke jetzt schon, wo die großen elf sind, also bin ich manchmal baff. Dann unterhalten sie sich, was in der Schule abgeht, und dann sagt ein Kind halt ganz cool, ja, das ist ein Rassist. Hm. Ich denke so, what? Wie alt bist du, 11? Weißt du, so, das hätte ich niemals in dem Alter. Halt so, und das macht mich halt total glücklich zu sehen. Die versinken nicht in Trauer oder in Verzweiflung, sondern ist, das geht halt ab wie Teflon. So, der ist ein Rassist, what can you do? So, recognized, ne? Gecheckt und mit der Person wollen wir gar nichts zu tun haben. Ich glaube, dass die sind einfach Millionen Schritte weiter als wir.
Ja.
So, hören, wie wir über Dinge sprechen, dass sie Rassismus erkennen können und das gar nicht internalisieren, als mit mir stimmt was nicht. Darum, ich bin wirklich frohen Mutes, was unsere Kinder angeht.
Auch die nächste Generation. Ja. Ne? So.
Ich merke, dass ich das manchmal verstehen muss. Also, dass ich, wenn mein Kind was erlebt, und der hat schon auch krasse Sachen erlebt, und die hat er auch, also da hat er auch schon sehr mit zu kämpfen gehabt, muss ich auch sagen. Gleichzeitig haben wir aber Strukturen.
Ja.
Also, ne, wir haben, können Sachen beschreiben, wir haben unterstützende Strukturen und wir haben uns und so weiter und so fort. Er hat Freunde und Freundinnen. Aber ich merke, dass wenn er mir was erzählt, ich manchmal in meinem 8-9-jährigen Ich bin und so eine Panik aufkommt. Und mir hat das total geholfen, das Sprechen mit anderen, also mit euch zum Beispiel oder mit Stefanie Kaff, wenn ich da als Supervisorin nochmal innezuhalten und zu lernen, Moment, nee, das ist jetzt dein inneres Kind. Dein Kind ist an einem ganz anderen Punkt und der hat ganz anderes Supportsystem.
Ja.
Und dementsprechend ist er ganz anders gestärkt.
Ja. Ich glaube, was du ansprichst, ist auch total wichtig, auch zu sagen, wir werden sie nicht absolut schützen können. Und gerade Schule ist eben auch ein Ort, an dem wir ja als Eltern auch wenig Möglichkeiten, Interventionsmöglichkeiten und so weiter haben.
Genau.
Und deswegen auch, ich mache mir jetzt nicht die Illusion, dass ich denke, ach, die wird gar nicht wissen, was, ne? Was Rassismus ist oder irgendwelche rassistischen Strukturen. Ja, sie wird weinen, es wird schlimme, also es werden auch Dinge passieren, die nicht okay sind, die wir angehen müssen und überlegen müssen, wie wir sie bestärken und empowern und auch nochmal bestärken. Es hat nichts mit euch zu tun. Es tut mir total leid, dass du diesen Schmerz erlebt hast.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass, dass die Arbeit, die wir jetzt tun, und wenn es nicht die Gesellschaft komplett verändert, dann aber zumindest sie, ihnen diese Werkzeuge.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie ihre Potenziale ausschöpfen können, dass sie selbst sein können.
Ja.
Und ich glaube, dafür machen wir das schon.
Ja. Und dass sie auch wirklich, das, was hast du ganz am Anfang gesagt, habt ihr beide gesagt, das einfach total verinnerlichen, Rassismus ist das Problem und nicht du. Und ich hatte jetzt gerade, also mein Sohn ist gerade in so einem Camp mit anderen schwarzen Kindern, also es sind auch weiße Kinder dabei, aber es sind halt, weiß ich nicht, 8 oder 9 schwarze Kinder, die haben sich auch, wir haben uns auch gefunden und bewusst auch da angemeldet. Und da gab es eine Situation, dass der Typ, der das leitet, das ist ein weißer Cis-Mann, nehme ich mal an, und aber es ist ein weißer Mann, ob er Cis ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er gesagt, das I-Wort gesagt, also das Wort, rassistische Wort für Native Americans, also das Indianer. Und die Kids waren gleich so, nee, 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 nee. das ist rassistisch, so. Mhm. Und dann, also erstmal mein Sohn und noch sein bester Freund, und dann hat der irgendwie gesagt, naja, aber ihr seid doch 10-jährige kleine Kinder, was wisst ihr denn schon über Rassismus? Yeah. Und dann hat irgendwie mein Sohn, ja, meine Mutter, die hat dann ein Buch zugeschrieben, und die weiß, und dann kamen gleich 2 andere Kinder dazu, und ich habe gedacht, wow, dass sie das haben, also dass sie diese Strukturen haben. Und dann haben irgendwie 4 oder 5 Kinder mit dem diskutiert und haben da so, they were holding their own, und haben uns das dann erzählt. Und dann konnten wir als Eltern irgendwie am nächsten Tag noch mit dem sprechen. Und so. Ich dachte, oh, wie toll. Also einfach, dass die so, weil ich auch so wichtig finde, dass die Kids, unsere Kids, ganz viele Räume haben, in denen dieses Wissen, was sie haben, was zählt. Yeah. Wo sie merken, yes, damit komme ich gut an. So.
Ja. Und dass sie auf andere Kinder treffen, die das Wissen eben auch schon haben.
Genau, das meine ich. Ja, genau.
Genau. Mhm. Und ja, aber das gibt mir Hoffnung.
Voll. Also,
ja, das mir auch.
Total.
Mir auch.
Aber mir ist auch bewusst, dass das ist auch ein Berliner es Privileg, ne? Dass wir diese Strukturen haben in dieser Stadt, dass unsere schwarzen Communities so stark und viele so viel schon erkämpft haben, dass wir diese Orte haben, dass wir diese, dass die Kinder sich so, ne, viele Familien sich kennen und zusammenbünden, Altersgenossinnen haben und genau dein Sohn das ansprechen kann und da 4, 5 Kinder dazu mobilisieren kann, die das entweder eben auch wissen oder ganz klar sagen können, ach stimmt, okay, spannend, wir unterstützen dich darin.
Also das ist eben das, womit ich, also ich habe die Hoffnung auch.
Ich, ja.
Und gleichzeitig denke ich dann im gleichen Atemzug an die vielen,
ja,
schwarzen Kinder.
Die nämlich nicht aus Berlin kamen.
Ja, genau. Also ich meine, ich reise ja auch normalerweise ohne Corona jetzt quer durch Deutschland, auch in kleine Orte oder in die Schweiz oder in Österreich. Und wie viele Kinder treffe ich dort oder Familien, die so vereinzelt sind und die dieses Wissen noch nicht haben, weil sie auch vielleicht auch weiße Eltern haben, die sich noch nicht auf diesen Weg begeben haben und so weiter. Also das gibt es natürlich, das ist existiert parallel.
Ja.
Aber ich glaube, das ist halt, also so geschieht halt Veränderung.
Ja.
Also nicht immer unbedingt an, ich glaube, Berlin ist so ein Hotspot, aber es gibt, glaube ich, viele Orte in Deutschland, wo so Feuer brennen. Nicht Feuer
Stimmt.
brennen, aber so Fackeln. Fackelnde Hoffnung brennen.
Ja, genau.
Und nach und nach greift das halt über.
Ja.
Und ich bin auch
das
in einer Kleinstadt aufgewachsen. Und ich habe heute witzigerweise, echt gucke ich auf Instagram und sehe dann, dass aus der Kleinstadt, aus der ich komme, gibt es ein Female Friday Delmenhorst.
Ja.
Und ich war so, what? What?
Das gibt's auch.
Und
ganz viele.
Genau. Und was ich trotzdem auch bei dieser jetzigen Generation, also gerade eure Kinder, die ja jetzt auch langsam dann in diese digitale Welt auch einwandern, so eine Lady, die dann einfach ganz anderen Musikgeschmack hat, ganz andere YouTuberinnen konsumieren wird, die schwarze YouTuberinnen, zu egal welchen Themen die jetzt haben, ob sie jetzt Beauty oder ob sie jetzt Lifestyle oder was auch immer Themen haben. Es gibt einfach viel, viel mehr. Ne? Wir haben gesagt, wir können jetzt an einer Hand oder höchstens an zwei
Stimmt.
Händen
genau.
Vorbilder oder schwarze Menschen, die im öffentlichen Leben standen in unserer Kindheit. Deutsche. Wiedergeben.
Ja.
Die werden ganz andere Nummern runterbeten können. So.
Voll.
Und die sind unabhängig von, die sind unabhängig vom deutschen Fernsehen, was wir hochgradig
Stimmt.
von abhängig
das
waren. So, deutsches Fernsehen. Gucken die nicht an. Das heißt, die werden auf TikTok, die werden auf, keine Ahnung, wie heißt sie nochmal, diese wunderbare, dieses schöne Mädchen, die Rollschuh fährt auf dem Tempelhofer Feld, diese solche Dinge. Das sind ganz andere Bilder, die sie halt trotzdem auch prägen und die sie sehen, dass wir schwarze Menschen in unterschiedlichsten Ebenen arbeiten, aktivistisch, Lifestyle, irgendwelche coolen Mode-Beauty-Themen aufgreifen, was auch immer. Es ist halt da und es ist nicht, dass ich mich die ganze Zeit zu weißem Wissen, also eine weiße, Whitewashing passiert, ne? Indem ich all das, ich habe Interesse an Rollschuh, dann muss ich halt diese weiße Rollschuhwelt betreten. Nein, es gibt auch eine andere.
Voll, ich bin 1000% bei euch und gleichzeitig denke ich immer noch, aber es ist nicht genug. Es muss intersektional noch mehr. Also weißt, es ist, ich finde es ja auch total wichtig, dass Hoffnung ist ja auch ein Motor, mit dem wir leben und unsere Arbeit überhaupt weitermachen können. Wenn wir keine Hoffnung haben, können wir gleich aufgeben. Genau. Deswegen, das ist gar kein Aber, sondern das ist eher ein Und.
Ja.
Und gleichzeitig muss einfach intersektional gesehen noch ganz viel gemacht werden.
Ja.
Und ganz viele Perspektiven sind auch noch nicht sichtbar.
Absolut.
Und sind da und genau und werden unsichtbar auch gemacht und absolut, deswegen there's a lot of work to do,
auf jeden Fall. Und ich meine auch einfach, es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die arbeiten, ne? Und leider ist es ja auch so, viele ist hochgradig prekär, es ist meistens nicht finanziert oder über Projektfinanzierung leider dann sehr, ja, natürlich immer zu wenig auch gegeben. Und all das ist strukturell, an die Politik müssen wir auch einfach viel stärker adressieren. Wirtschaft, die müssen halt jetzt, ich wage es, etwas zu hoffen, dass die jetzigen Bewegungen eben vielleicht doch ein Awakening eben erfolgt, dass diese Strukturen, Afrozensus habe ich jetzt erst gerichtet, das ist mit fast nichts irgendwie finanziert.
Mhm.
Und die machen so, so wichtig, wichtige Arbeit. Und das ist einfach falsch.
Ja.
Dass Menschen immer noch, dass gerade auch Aktivistinnen, die in diesen, wie du schon gesagt hast, intersektionalen Bereichen reingehen und arbeiten, Perspektiven von Geflüchteten, von Trans-Menschen dafür arbeiten, mehr Sichtbarkeit, bessere Lebensbedingungen und so weiter, Zugänge zu Medizin und so weiter zu ermöglichen. Wenn die und die so prekär unterstützt, also finanziell unterstützt werden, das ist auch einfach total falsch. Ne? Das ist
total. Ja.
Ja,
und ich denke auch, viele, viele von uns machen nach wie vor ganz viel unbezahlte Arbeit.
Ja.
Also gesamte Pressearbeit zum Beispiel ist komplett unbezahlt. Es gibt Leute, die wissen das nicht, aber die Presse, ich gebe keinen Cent für Pressearbeit.
Ja. Nee.
Ne?
Und, wir auch nicht.
Also da gibt es an vielen Stellen noch viel zu tun.
Und das ist Arbeit. Es ist halt nicht, ich setze mich hin und unterhalte mich. Ne?
Da muss ich gerade an diese eine, nämlich ganz genau. Die eine Krönung war, da musste ich nämlich an euch denken, war eine weiße Journalistin, die mich kontaktiert und sagte, ja, sie hat jetzt irgendwie gestern oder vorgestern angefangen, so das Hörbuch zu hören, Exit Racism, und hat mal so ein bisschen gegoogelt und so und Tebalu und ach ja, interessant. Und sie hat sich jetzt überlegt, sie schreibt mal einen Guide für Eltern schwarzer Kinder, auch gleich für schwarze Eltern und für alle Eltern, schreibt sie einen Guide. Und I don't know, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Wow.
Ja? Also,
krass. Eine weiße Person.
Ja. Also ich lasse es einfach mal hier so stehen. Es gab auch ganz tolle Gespräche mit JournalistInnen.
Absolut.
Ich will überhaupt nicht bashen. Also da passiert auch viel Gutes, total. Und ich bin auch dankbar auf jeden Fall für die Plattform und so. Und gleichzeitig ist aber auch viel
Problematisches.
Wir sind am Ende. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Aber ich habe noch eine Frage an euch beide. Ihr wisst es, was jetzt kommt. Und zwar, ich fange an mit dir, Tabby. Denkt an die vielen Schwestern, die jetzt zuhören. Und was würdet ihr ihnen zurufen oder zuflüstern oder einfach sagen?
Sisterhood. Immer Sisterhood. Nee, ich bin auch, gerade war ein Awakening-Moment. Die tollen schwarzen Schwestern, Wahnsinn. Ich finde, das ist, also gerade auch in diesen letzten Wochen und Monaten, Social Media war ja auch nicht einfach mit den Videos von sterbenden schwarzen Menschen, dem schwarzen Körper, überhaupt viel über den US-amerikanischen Präsidenten, ist hochgradig toxisch, oder über unseren politischen Innenminister und so weiter. Es gibt ja viele, auch die politische Ebene ist halt einfach richtig auch hart. Und ich muss einfach sagen, das Gespräch mit anderen schwarzen Frauen, sei es mit Tabby, sei es in anderen, unsere Vorständinnen in der Kita, schwarze Frauen, unterschiedlich auch perspektivisch und so. Es ist einfach, das sind so diese therapeutischen Momente.
Absolut.
Diese Cleansing-Momente. Ne? Ich reinige mich, indem ich mich auseinandersetze mit dem, was ich lese, was wehtut, richtig, richtig, richtig wehtut und toxisch ist. Und ja, Sisterhood.
Ja.
Ich kann mich dem auch nur anschließen. Ich war sehr erschöpft teilweise die letzten Wochen.
Ja.
Und das Erste, was mich echt aufgetankt hat, weil wir haben eine Gruppe von schwarzen Freundinnen und dann haben wir mal einen Zoom gemacht und dachte, ach, das war schon ganz nett, aber als wir uns das erste Mal wieder in Real Life getroffen haben, bin ich echt abends nach Hause gegangen und dachte so, yes, also das hat mir gefehlt. Und dann war jetzt ja am Wochenende noch von Thelma Boabang das Black Ladies Matter Treffen und da habe ich, ja, also wenn ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, tut euch mit anderen schwarzen Frauen zusammen.
Lacht,
tanzt, weint gemeinsam. Es geht ja, wenn es bei euch in der Nähe nicht geht, macht es digital, fangt zu zweit an, dann werdet ihr drei. Und viele von uns sind einsam aufgewachsen, tut euch zusammen.
Voll.
Absolut.
Ich bin voll bei euch. Ich musste, habe gerade dran gedacht, dass auch nach dieser krassen Zeit, die war so hart. Also ich fand auch, ich bin persönlich weit über meine Grenzen gekommen im negativen Sinne. Also ich hatte quasi wirklich einen Burnout vor 2 Wochen. Das, was bei dieser Heilung geholfen hat, sind Treffen mit anderen schwarzen Frauen, sind Gespräche mit Menschen wie euch beiden, sind so diese Momente. Leider können wir uns alle nicht so umarmen, wie wir uns sonst umarmen würden, aber spirituelle Umarmung.
Genau.
Ja, ich bin voll bei euch. Und deswegen danke ich euch von ganzem, ganzem, ganzem Herzen für dieses schöne Gespräch. Danke, dass ihr gekommen seid.
Wir danken dir, weil in all diesen Gesprächen, die wir hatten, ist es auch so, das sind die Gespräche, da nehmen wir ja tatsächlich was mit, ne?
Mhm.
Und lassen nicht Energie da, sondern...
Total. Ich gehe jetzt auch beschwingt ins Wochenende mit ganz viel Kraft und Freude.
Ach, wie schön. Ach, wie schön.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Danke, eine große spirituelle, wie hast du gesagt, Umarmung.
Im Geiste.
Im Geiste, genau. Ich danke euch. Ich, wie gesagt, Leute, geht sofort alle zu Tebalu und bestellt, was das Zeug hält. Teilt, was das Zeug hält und bestellt Afro-Kids. Und wenn ihr Workshops buchen könnt, dann ladet diese beiden bezaubernden Menschen ein. Und lernt mit ihnen zusammen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, alle, die ihr zugehört oder eingeschaltet habt. Ich danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback senden wollt, könnt ihr das wie immer tun. Ich danke euch ganz herzlich. Bis bald hier bei Tu Podcast. Tu Podcast.
Der Podcast von Tupac Roget. Gespräche unter Schwestern.